Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag und herzlich willkommen beim Info vom Freitag, dem 24. Mai auf Radio Bern. Das sind unsere Themen. Trotz Einschüchterungsversuchen wollen sie Ex-Präsidenten vor Gericht bringen. Menschenrechtsanwälte aus Kolumbien riskieren ihr Leben. Nicht die Gesellschaft von Alkohol befreien, sondern einen gesunden Umgang pflegen. Dialogwoche Alkohol neigt sich dem Ende zu. Und wir wollen ernster genommen werden. Das Berner Kinderparlament feiert seinen 10. Geburtstag. Am Mikrofon Michael Spahr.
Rabe Info 95,6.
Wir kommen zuerst zu den Nachrichten. Gestern hielt der US-amerikanische Präsident Barack Obama eine Rede zur Zukunft des sogenannten War on Terror, also des Krieges gegen den Terror. Laut der amerikanischen Zeitung The Nation sei die Rede ein deutliches Zeichen gewesen dafür, dass Obama diesen Krieg endlich stoppen wolle. Einerseits werde der Einsatz von ferngesteuerten Kampfdrohnen eingeschränkt, andererseits solle das Guantanamo-Problem schrittweise gelöst werden. Besonders an seiner Rede sei laut The Nation, dass der Präsident die Sondergesetzgebung nach dem 11. September 2001 zum Teil rückgängig machen wolle. Allerdings muss Obama nun den Worten Taten folgen lassen, ein schwieriges Unterfangen, weil die Macht der konservativen republikanischen Parlamentarier immer noch groß ist. Der neue chinesische Ministerpräsident Li Keqiang besucht auf seiner ersten Europareise die Schweiz. Dieser Besuch habe Symbolcharakter, das schreibt Li Keqiang auch in einem Gastkommentar in der NZZ. Zwei Hauptgründe habe dieser Entscheid, als erstes die Schweiz zu besuchen. Die Schweiz sei nämlich eines der ersten Länder gewesen, welches die Volksrepublik China anerkannt habe. Und, das ist wohl tatsächlich der wichtigste Grund, mit der Schweiz schließt China voraussichtlich das erste Freihandelsabkommen mit einem europäischen Land überhaupt ab. Das sei ein Zeichen für die Öffnung Chinas. Wenig Beachtung schenkt er den Menschenrechten. Immerhin in einem Satz erklärte er, China wolle Menschenrechte garantieren. Begleitet wurde sein Besuch denn auch von Protesten aus der tibetischen Gemeinschaft. Ein erster Protest gab es gestern Abend am Flughafen in Zürich, als Li Keqiang von Außenminister Didier Burkhalter empfangen wurde. Laut der Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration haben die Fälle von Frauenhandel in der Schweiz zugenommen. Noch nie seien ihnen so viele Fälle wie letztes Jahr bekannt geworden. Über 200 Frauen hätten sich an die Fachstelle gewandt. Die Stelle bezweifelt, dass Neuregelungen im Sexgewerbe die gewünschte Wirkung hätten und Frauen besser schützen würden. Das Referendum zur Verschärfung des Hooligan-Konkordats sei auf gutem Weg, das teilte das Referendumskomitee mit. Im Moment geht es noch darum, Reserveunterschriften zu sammeln. Trotz den Vorkommnissen vom Cup-Final letzten Montag sind die Fangruppen von ihrem Referendum überzeugt. Die Ausschreitungen von Basel- und GC-Fans hätten auch mit den verschärften Regeln nicht verhindert werden können. Wie die Wochenzeitung WOTZ gestern berichtete, sei die Annahme des Hooligan-Konkordats demokratisch sehr fragwürdig. Es schaffe Sonderrecht für Fußballfans. Wenn ein Fußballfan zum Beispiel den Namen seiner Lieblingsmannschaft sprayt, würde er viel härter angepackt als ein Graffiti-Sprayer, der sich nicht als Fußballfan zu erkennen gebe. Das letzte Wort zum Konkordat hat voraussichtlich die Berner Bevölkerung. Und noch zum Wetter. Morgen Samstag wird regnerisch, schneien, wie eher vorausgesagt, wird es in der Region Bern allerdings kaum. Ab 1000 Metern ist jedoch mit Schnee zu rechnen. Tagsüber zeigt das Thermometer 11 Grad, am Abend und in der Nacht kann es dann bis auf 3 Grad runterfallen. In der Stadt Bern lohnt es sich dann vor allem, sich warm statt sich frei zu tanzen. Übermorgen Sonntag bleibt es regnerisch und bewölkt, tagsüber wird es maximal 10 Grad. Die nächste Woche verspricht dann wieder wärmeres und sonniges Wetter. Ab Montagnachmittag nimmt das Regenrisiko ab.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Seit knapp 3 Jahren hat Kolumbien einen neuen Präsidenten. Der langjährige rechte Präsident Alvaro Uribe wurde durch den ihm nahestehenden Juan Manuel Santos ersetzt. Im Gegensatz zu Uribe gibt sich dieser relativ moderat. Das heißt, ihm sind nicht mehr alle Mittel recht, um gegen die linksgerichtete Guerilla vorzugehen. Trotzdem gehören Menschenrechtsverletzungen immer noch zum Alltag. Einen Lichtblick gibt es allerdings. Gegen den ehemaligen Präsidenten Alvaro Uribe soll ein Prozess gemacht werden. Ihm wird vorgeworfen, dass er in seiner politischen Karriere eng mit Paramilitärs, also mit sogenannten Todesschwadronen, zusammengearbeitet habe. Franklin Castañeda ist Menschenrechtsanwalt. Er ist Präsident des Solidaritätskomitees für politische Gefangene. Er setzt sich dafür ein, dass Uribe der Prozess gemacht wird. Dass es überhaupt zu Untersuchungen gekommen ist, war kein leichtes Unterfangen, sagt er gegenüber Rabe.
Esto después de que entidades como el Parlamento Suizo en su Comisión de Asuntos Exteriores o el Parlamento Europeo.
Das passierte vor allem deshalb, weil sowohl das Schweizer als auch das Europäische Parlament sich dafür eingesetzt haben. 48 Europaparlamentarier haben einen Brief unterzeichnet, um Druck auf die kolumbianische Regierung zu machen. Nun laufen die Untersuchungen gegen Alvaro Uribe. Aber sie gehen nicht wirklich vorwärts. Die Risiken für die Zeugen sind groß. Auf 2 der wichtigsten Kronzeugen wurden bereits Mordanschläge verübt. Der Parlamentarier Ivan Cepeda, der diesen Fall aufrollen will, erhielt beispielsweise massive Todesdrohungen. Auch unsere Organisation wird bei ihrer Arbeit behindert. Im Moment läuft sehr viel gegen uns.
Also, de momento lo que hemos vivido es más una persecución en nuestra contra que un avance real de las investigaciones en contra de Álvaro Uribe Vélez por estos hechos.
Bevor er Präsident von Kolumbien wurde, war Alvaro Uribe erst Bürgermeister von Medellin, bekannt als eine zentrale Stadt des Drogenhandels. Nachher war er Gouverneur der Region Antioquia. Ihm wurde nachgesagt, er pflege enge Beziehungen zu den Drogenkartellen und zu rechten Paramilitärs. Uribe wird unter anderem vorgeworfen, er habe als Politiker zahlreiche Folterer und Mörder frei laufen lassen. Für den kolumbianischen Menschenrechtsanwalt Franklin Castañeda bleibt die Hoffnung intakt, Alvaro Uribe könne nun endlich für seine Vergehen verurteilt werden.
Lo que sí reconocemos es que es la única investigación que el expresidente Uribe tiene abierta en Colombia.
Schon nur die Tatsache, dass die Staatsanwaltschaft überhaupt gegen einen ehemaligen Staatspräsidenten ermittelt, ist ein gutes Zeichen. So etwas gab es noch nie. Ein weiterer Lichtblick ist die Tatsache, dass Alvaro Uribe im Moment keine besondere Immunität genießt. Es gibt eine spezielle Kommission, die ihm die Immunität geben könnte. Sicher schon 100-mal hat sie verhindert, dass er angeklagt werden konnte. Im Moment aber gibt es diese Kommission nicht. Trotzdem bleibt unsere Arbeit schwierig, insbesondere wegen der anhaltenden Drohungen.
Que adelanten la investigación. Hoy las condiciones en las que estamos, quienes adelantamos este proceso, no son las mejores, podríamos decir.
Der ehemalige kolumbianische Präsident Alvaro Uribe und der amtierende Präsident Juan Manuel Santos haben sich zwar überworfen, Uribe wirft seinem Nachfolger vor, er sei zu nachlässig mit der linken Guerilla, aber unter Santos ist Kolumbien nicht wirklich friedlicher geworden. Laut dem Solidaritätskomitee für politische Gefangene wurden alleine dieses Jahr schon 230 Menschen von ihrem Heimatort vertrieben. Alle 20 Stunden werde ein Menschenrechtsverteidiger bedroht. 544 Menschen seien seit Anfang Jahr verhaftet worden, weil sie an sozialen Protesten teilgenommen hatten. Laut dem Anwalt Franklin Castañeda sind die Menschenrechtsverletzungen unter Santos einfach weniger sichtbar als unter Uribe. Sein Leben ist seit dem Regierungswechsel nicht sicherer geworden.
Desde el 2006 salí desplazado de mi ciudad de origen.
Vor 7 Jahren musste ich meine Heimatstadt verlassen, weil es einfach zu gefährlich wurde. Seither lebe ich in der kolumbianischen Hauptstadt Bogota. Auch dort bin ich nicht immer sicher. Es gibt immer wieder Morddrohungen. Letztes Jahr musste ich deswegen sogar Kolumbien für 2 Monate verlassen. Jetzt habe ich immer 2 Leibwächter um mich herum. Zudem geben mir die Menschenrechtsaktivisten der Peace Brigade International Schutz. Am Abend gehe ich fast nie aus. Ich bin 31 Jahre alt. Mein Sozialleben entspricht nicht wirklich meinem Alter. Ich sitze entweder bei der Arbeit oder zu Hause.
Una persona de 31 años común y corriente tendría en Colombia. Mi vida está bastante limitada a mi trabajo y a mi casa. No tengo una mayor vida pública, esto por razones de seguridad.
Sagt der kolumbianische Menschenrechtsanwalt Franklin Castañeda. Er weilt in der Schweiz auf Einladung der Peace Brigades International. Mehr zu deren Engagement in Kolumbien und auch in anderen Ländern finden Sie auf der Webseite www.peacebrigades.ch.
95,6 Rabe Info.
In der Schweiz leben 2x mehr Alkoholsüchtige als die Stadt Bern Einwohnerinnen und Einwohner zählt. Um auf die Probleme rund um die Alkoholsucht aufmerksam zu machen, läuft derzeit die Dialogwoche Alkohol. Seit einer Woche finden zum Thema Alkohol Aktionen und Veranstaltungen statt. Rabe hat in der Morgensendung regelmäßig darüber berichtet. Nun neigt sich diese Dialogwoche dem Ende zu. Ein Grund noch einmal über das Thema zu sprechen. Philippe Blanc hat das getan, nämlich mit jemandem, der viel zum Thema zu sagen hat, Walter Steiner vom Suchtkompetenzzentrum Südhang.
Körper, Bier, Schnaps und Wein. Und wir hören unsere Lehrer schreien. Und wenn einmal der Abschied naht, sagen alle, das hab ich schon immer gehört.
Laut dem Bundesamt für Gesundheit trinkt jede 10. Person täglich Alkohol. Etwa gleich viele versetzen sich einmal die Woche in einen Rauschzustand. Bei jeder 20. Person gilt der Alkoholkonsum bereits als risikoreich. Für Männer heißt das, sie trinken täglich mehr als 4 Stangen Bier oder 4 Gläser Wein. Bei Frauen reichen bereits mehr als 2 Einheiten pro Tag aus. Die Volksdroge Nummer 1 wird dann auch für Einzelne zum schweren Verhängnis. Laut Forschungsberichten leben schweizweit derzeit rund 300.000 alkoholabhängige Menschen. Wer im Kanton Bern einen Entzug oder eine Alkoholentwöhnungskur in Angriff nehmen will, findet Hilfe im Südhang. Walter Steiner arbeitete dort lange Zeit als Therapeut. Heute leitet er die strategischen Projekte und die Qualitätssicherung des Suchtkompetenzzentrums.
Wir sind als Institution eigentlich daran interessiert, die Leute möglichst früh in ein Behandlungsangebot zu bekommen, damit die Auswirkungen der Sucht nicht zu gravierend werden. Aber das ist leider immer wieder ein Problem, weil viele Menschen, die betroffen sind, sehr lange warten, bis sie Hilfe beanspruchen.
Es ist nicht einfach zu erklären, wie sich eine Alkoholsucht entwickelt. In der Forschung werden verschiedene Faktoren als Ursachen diskutiert. Das erklärt auch Walter Steiner.
Das kann in der Person liegen. Da gibt es bei vielen halt auch in jüngeren Jahren Traumatisierung, sexuelle Missbräuche. Dann hat es damit zu tun, zur Zugehörigkeit, über die Lebensgeschichte, in welche Gruppen kommt man hinein. Dann weiß man, dass es genetische Faktoren gibt, die eine Rolle spielen können. Und dann gibt es die ganzen gesellschaftlichen Ansprüche und Erwartungen, der Leistungsdruck und auf der anderen Seite ein Markt und verfügbare Suchtmittel. Und das spielt alles zusammen.
Eine Alkoholsucht bedeutet bei weitem nicht immer das soziale oder berufliche Aus. In vielen Fällen trinken die Menschen nämlich genau deshalb, weil sie dem Druck am Arbeitsplatz entfliehen oder standhalten wollen. Das kann Jahre dauern, sagt Walter Steiner.
Wenn eine Abhängigkeit entstanden ist, dann gibt es eine relativ lange Phase bei vielen, die genauso funktioniert, dass man den Alkohol braucht, um zu arbeiten.
Die Patientinnen und Patienten im Südhang sind sehr unterschiedlich. Ein Drittel unter ihnen arbeitet. Ein zweites Drittel hat die Stelle erst vor kurzem verloren und sucht eine neue Stelle. Und ein letztes Drittel weist wirklich schwerere Einschränkungen auf. Allerdings versuchen sie alle, einen Weg aus ihrer Trinksucht zu finden. Dieser Weg beginnt immer damit, ein Problembewusstsein gegenüber der eigenen Sucht zu entwickeln.
Wir gehen heute davon aus, dass man die Menschen auf diesem Weg begleiten muss und dass sie selber irgend an einem Punkt ihres Lebens zur Einsicht kommen müssen, dass sie etwas verändern müssen. Grundsätzlich kann man sagen, dass meistens, wenn man aussteigen will, am Anfang ein Entzug steht und dass es dann aber anschließend eine längere Auseinandersetzung mit sich selber braucht. Man sagt eben eine Entwöhnung.
Süchtig sind immer einzelne Menschen, doch die Verantwortung für die Suchtprobleme tragen wir auch als Mitmenschen. Denn eine Sucht wird meist dann besonders gefährlich, wenn das Umfeld wegschaut.
Ich glaube, die gesellschaftliche Verantwortung liegt darin, dass man mit diesem Thema offen umgeht und dass man sich auch klar ist, dass es in gewissen Zusammenhängen sehr problematisch werden kann.
In der Öffentlichkeit wird regelmäßig über Maßnahmen gegen den Alkoholkonsum debattiert. Politiker und Politikerinnen aller Couleur fordern dabei Altersbegrenzungen, eingeschränkte Verkaufszeiten oder allgemeine Alkoholverbote. Walter Steiner vom Suchtkompetenzzentrum Südhang hält davon allerdings wenig.
Ich denke nicht, dass es realistisch ist, die Gesellschaft zu befreien von Alkohol. Wir haben eigentlich als ganze Gesellschaft die Verantwortung, dass wir in einem gesunden Maß mit Suchtmitteln umgehen, und das ist sicher eine große Herausforderung.
Die Dialogwoche Alkohol dauert noch bis am Sonntag. Mehr Informationen gibt es unter www.ich-spreche-über-alkohol.ch.
Rabe Info 95,6.
Kinder dürfen nicht abstimmen und nicht wählen, aber zumindest in der Stadt Bern gibt es eine Institution, die es ihnen erlaubt, bei der Stadtpolitik ein bisschen mitzureden. Das Kinderparlament. Gestern feierte es seinen 10. Geburtstag im Kino im Westside. Allerdings nicht nur mit Kuchen, Kinderschampagner und einer Filmvorführung, sondern auch mit einer ordentlichen politischen Session. Mehr dazu im folgenden Beitrag.
Ich habe an der Kölzlisch-Strasse einen gefährlichen Fußgänger entdeckt, den ich gerne heranmalen möchte. Wir haben Frau Markus von der Verkehrsplanung ein Mail geschrieben, sie hat aber bisher noch nicht geantwortet. Der Leonardo Gerber möchte mit der BVG einen Brief an die Schulamt schicken. Darin möchte er fragen, ob in jedem Schulhaus eine Rutschbahn gebaut werden kann. Der Max Strässle möchte auf seinem Schulweg zum Spitalacker Schulhaus einen neuen Zebrastreifen. Leila Siever, sie möchte an der Strasse, wo sie wohnt, für Kinder die Strasse schöner gestalten.
Nils van Mele ist eines von etwa 100 Kindern im Berner Kinderparlament. Er berichtet aus der BVG, der Bau- und Verbesserungsgruppe. Seit 10 Jahren hat die Stadt Bern ein Kinderparlament. Die Kinder formulieren hier ihre Anliegen und reichen sie als Postulat ein. Die Behörden müssen dann, wie beim Erwachsenenparlament Stadtrat, antworten. Zudem vergeben die jungen Parlamentsmitglieder einmal pro Jahr einen Preis für kinderfreundliches und kinderunfreundliches Verhalten. Die BKW zum Beispiel hat schon 3-mal den Schmähpreis Plämu erhalten, weil sie immer noch das AKW Mühleberg betreibt. Laut Parlamentskopräsident Denis Kapliuk sei das ein Beispiel für etwas, was die Kinder schon erreicht hätten.
Jetzt bei den BKW, ich kann jetzt nicht sagen, ob das direkt wir waren, aber sie haben jetzt ja auch schon mittlerweile ein Jahr festgelegt, wo sie das Atomkraftwerk Mühleberg abschalten möchten. Ob es stimmt, weiß man nicht, aber zum Beispiel haben wir auch kleinere Sachen gemacht, wie wir haben neue Bäume in der Stadt Bern gepflanzt, und das ist auch etwas Gutes.
Beim Kinderparlament geht es nicht nur um konkrete politische Forderungen, sondern auch um eine Art politische Schule. Hier lernen Kinder debattieren, Reden halten und ihre Anliegen gemeinsam zu formulieren. Unterstützt werden sie dabei von Peter Schnieder, dem Leiter des Kinderbüros. Pesche, wie er von den Kinderparlamentsmitgliedern liebevoll genannt wird, hat die Institution vor 10 Jahren mit aufgebaut.
Also es hat sich entwickelt von einem reinen Treffen von Kindern, die ein paar Themen besprochen haben, bis zu einer Organisation, die mit guten Projekten etwas für das Leben und für die Kinder in der Stadt verändert hat. Sie haben Spielplätze verbessert, sie haben Schulwege sicherer gemacht mit Fußgängerstreifen und Signalanlagen und sie treten jetzt ein in eine neue Zeit, nämlich sie wollen noch mehr Mitspracherecht. Sie haben nämlich gemerkt, dass wenn Erwachsene in den Parlamenten etwas entscheiden, zum Beispiel Schulstunden streichen, dass sie ihnen sagen wollen, was sie dazu meinen. Konkret, sie möchten Gespräche führen dann jeweils mit dem Grossen Rat oder mit dem Stadtrat, um auch die Entscheide der Parlamente mit zu beeinflussen.
Einige Politiker und Politikerinnen würden gerne umgekehrt verfahren und die Kinder beeinflussen, erzählt eine Lehrerin. Als das Kinderparlament einmal gemeinsam mit dem Stadtrat tagte, seien solche Versuche unternommen worden. Erfolglos. Niemand könne sie beeinflussen, auch nicht die Eltern, meint die zweite Präsidentin des Kinderparlaments, Alexandra Blanco-Losado.
Die Politiker sagen, wir werden ja beeinflusst, also dass wir zum Beispiel, der Peter Schnieder uns sagt, wir sollen für den und den stimmen, aber das stimmt wirklich nicht, es wäre theoretisch unmöglich, weil er kann nicht schnell 100 Briefe verschicken und sagen, ja, wähl für den und den. Und Kinder sind ja auch stur, sie machen das ja nicht gerade mit.
Einen gewissen Einfluss hat die Schule. Wenn bestimmte Lehrpersonen das Kinderparlament unterstützen, machen von diesen Schulen meist besonders viele Kinder mit. 3-mal pro Jahr treffen sie sich dann und formulieren ihre Wünsche. Obwohl sie einiges erreicht hätten, sei noch viel zu tun, findet Parlaments-Co-Präsident Denis Kapeljuk.
Ich wünsche mir für die Zukunft, dass die Postulate mehr ernst genommen werden und vor allem schneller bearbeitet werden. Und dass wir auch schneller eine Antwort kriegen.
Immerhin eine Gemeinderätin nimmt die Kinder ernst. Sozialdirektorin Franziska Teuscher besucht die Kinder an ihrer Jubiläumssession im Kino im Westside. Wenn die Kinder munter Popcorn essen, verspricht sie, dass sie ihre Anliegen sehr ernst nehme. Dann berichtet sie von ihrer eigenen parlamentarischen Erfahrung. Bevor sie in die Stadtregierung wechselte, saß sie jahrelang im Nationalrat. Und dort könne Mann und Frau wohl noch einiges von den Kindern lernen.
Ich kann auch sagen, im Nationalrat geht es ganz anders zu als bei euch. Der Nationalrat, das ist nämlich ein Parlament, der wird mir nicht mehr so zulassen, wie ihr jetzt mir hier zulassen. Da wird geredet, da wird Computer geschaffen, vielleicht auch Gamer, Spiele gemacht. Da wird Zeitung gelesen. Da ist eigentlich ein kleines Klima von wenig gegenseitigem Respekt. Von dem her denke ich, der Nationalrat, ihr solltet mal dem Nationalrat ein bisschen zeigen, wie die arbeiten, weil wir wären eigentlich ein sehr gutes Vorbild, wie man auch Parlamentsarbeit machen kann und wie man auch miteinander umgehen kann.
Sagt Franziska Teuscher, Gemeinderätin der Stadt Bern, anlässlich des 10-jährigen Geburtstagsfestes des Kinderparlaments. Einen Link zum Kinderparlament gibt es auf unserer Webseite rabe.ch unter der Rubrik Rabe Info.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Info vom Freitag, dem 24. Mai auf Radio Bern. Das nächste aktuelle Rabe-Info hören Sie am Montag, wie immer um 11. Dann hören Sie eine Reportage über eine Nacht mit der Gassenarbeit. Jeden Tag berichten wir dann von der Gassenarbeit, die jetzt ihr 25-jähriges Jubiläum feiert. Beigetragen zu dieser Sendung hat Philippe Blanc. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spahr. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Tanzt nicht frei oder mummelt nicht ein in eine Wollendecke. Was auch immer. Auf Wiederhören.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.